Bevor ich zu meinem Predigtext von heute komme, möchte ich vielleicht noch ganz kurz sagen, wenn du dich jetzt ein bisschen überfordert fühlst, wenn dir das alles ein bisschen zu steil war, was wir hier gesagt haben oder was gesagt wurde, fühl dich nicht überfordert. Gott wartet auf dich. Gott ist einfach da. Er geht diesem einen Schaf nach, lässt die 99 stehen. Ich denke mal, eigentlich ist der Text ein bisschen falsch, weil eigentlich lässt Gott ja mich stehen, weil ich gehöre zu den 99 und er geht dem einen nach, der seine Nähe gerade ganz besonders braucht. Und wenn du noch ein bisschen Zeit brauchst, dann nimm dir die Zeit, aber such seine Nähe. Ja, ich habe mir heute Morgen den Text angeschaut, der als Perikope auch für heute vorgesehen ist, und ich habe beschlossen, dass ich nicht nur über die Verse predigen werde, die wir da finden, sondern ich habe mir das ganze Kapitel vorgenommen und ich hoffe, dass wir das in einigermaßen erträglicher Zeit hinbekommen. Genau. Ich lese einfach mal das ganze Kapitel 9 aus dem Johannesevangelium vor. Wenn du deine Bibel dabei hast, lies gerne mit. Ich werde aus der Einheitsübersetzung lesen. Wenn du was anderes hast, dann findest du das sicher auch. Johannes 9. Unterwegs sah Jesus einen Mann, der seit seiner Geburt blind war. Da fragten ihn seine Jünger: Rabbi, wer hat gesündigt? Er selbst oder haben seine Eltern gesündigt, sodass er blind geboren wurde? Jesus antwortete: Weder er noch seine Eltern haben gesündigt, sondern das Wirken Gottes sollte an ihm offenbar werden. Wir müssen, solange es Tag ist, die Werke dessen vollbringen, der mich gesandt hat. Es kommt die Nacht, in der niemand mehr etwas tun kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er dies gesagt hatte, spuckte er auf die Erde. Dann machte er mit dem Speichel einen Teig, strich ihm den Blinden auf die Augen und sagte zu ihm: Geh und wasch dich in dem Teich Siloach. Siloach heißt übersetzt der Gesandte. Der Mann ging fort und wusch sich, und als er zurückkam, konnte er sehen. Die Nachbarn und andere, die ihn früher als Bettler gesehen hatten, sagten: Ist das nicht der Mann, der da saß und bettelte? Einige sagten: Er ist es. Andere meinten: Nein, er sieht ihm nur ähnlich. Er selbst aber sagte: Ich bin es. Da fragten sie ihn: Wie sind deine Augen geöffnet worden? Er antwortete: Der Mann, der Jesus heißt, machte einen Teig, bestrich damit meine Augen und sagte zu mir: Geh zum Siloach und wasch dich. Ich ging hin, wusch mich und konnte wieder sehen. Sie fragten ihn: Wo ist er? Er sagte: Ich weiß es nicht. Da brachten sie den Mann, der blind gewesen war, zu den Pharisäern. Es war aber Sabbat an dem Tag, als Jesus den Teig gemacht und ihm die Augen geöffnet hatte. Auch die Pharisäer fragten ihn, wie er sehend geworden sei. Der Mann antwortete ihnen: Er legte mir einen Teig auf die Augen, dann wusch ich mich und jetzt kann ich sehen. Einige der Pharisäer meinten: Dieser Mensch kann nicht von Gott sein, weil er den Sabbat nicht hält. Andere aber sagten: Wie kann ein Sünder solche Zeichen tun? So entspannt eine Spaltung unter ihnen. Da fragten sie den Blinden noch einmal: Was sagst du selbst über ihn? Er hat doch deine Augen geöffnet. Der Mann antwortete: Er ist ein Prophet. Die Juden aber wollten nicht glauben, dass er blind gewesen und sehend geworden war. Daher riefen sie die Eltern des Geheilten und fragten sie: Ist das euer Sohn, von dem ihr behauptet, dass er blind geboren wurde? Wie kommt er, dass er jetzt sehen kann? Seine Eltern antworteten: Wir wissen, dass er unser Sohn ist und dass er blind geboren wurde. Wie es kommt, dass er jetzt sehen kann, das wissen wir nicht. Und wer seine Augen geöffnet hat, das wissen wir auch nicht. Fragt ihn doch selbst, er ist alt genug und kann für sich selber sprechen. Das sagten seine Eltern, weil sie sich vor den Juden fürchteten. Denn die Juden hatten schon beschlossen, jeden, der ihn als Messias bekenne, aus der Synagoge auszustoßen. Deswegen sagten seine Eltern: Er ist alt genug, fragt ihn doch selbst. Da riefen die Pharisäer den Mann, der blind gewesen war, zum zweiten Mal und sagten zu ihm: Gib Gott die Ehre. Wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Er antwortete: Ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Nur das eine weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehen kann. Sie fragten ihn: Was hat er mit dir gemacht? Wie hat er deine Augen geöffnet? Er antwortete ihnen: Ich habe es euch bereits gesagt, aber ihr habt nicht gehört. Warum wollt ihr es noch einmal hören? Wollt ihr auch seine Jünger werden? Da beschimpften sie ihn. Du bist ein Jünger dieses Menschen. Wir aber sind Jünger des Mose. Wir wissen, dass Mose, dass zu Mose Gott gesprochen hat. Aber von dem da wissen wir nicht, woher er kommt. Der Mann antwortete ihnen, darin liegt ja das Erstaunliche, dass ihr nicht wisst, woher er kommt. Dabei hat er doch meine Augen geöffnet. Wir wissen, dass Gott einen Sünder nicht erhört. Wer aber Gott fürchtet und seinen Willen tut, den erhört er. Noch nie hat man gehört, dass jemand die Augen eines Blindgeborenen geöffnet hat. Wenn dieser Mensch nicht von Gott wäre, dann hätte er gewiss nichts ausrichten können. Sie entgegneten ihm, du bist ganz und gar in Sünden geboren und willst uns belehren? Und sie stießen ihn hinaus. Jesus hörte, dass sie ihn hinausgestoßen hatten, und als er ihn traf, sagte er zu ihm, glaubst du an den Menschensohn? Der Mann antwortete, wer ist das, Herr? Sag es mir, damit ich an ihn glaube. Jesus sagte zu ihm, du siehst ihn vor dir. Er, der mit dir redet, ist es. Er aber sagte, ich glaube, Herr. Und er warf sich vor ihm nieder. Da sprach Jesus, um zu richten bin ich in die Welt gekommen, damit die Blinden sehend und die Sehenden blind werden. Einige Pharisäer, die bei ihm waren, hörten dies und sie fragten, sind etwa auch wir blind? Jesus antwortete ihnen, wenn ihr blind wärt, hättet ihr keine Sünde. Jetzt aber sagt ihr, wir sehen. Darum bleibt eure Sünde. Und jetzt bitte ich dich, dass du uns hilfst, zu verstehen, was du uns heute Morgen durch diesen Text sagen möchtest. Und wir möchten unsere Ohren aufmachen, dass wir verstehen, was du uns zu sagen hast. Amen. Oberflächlich gesehen geht es hier um die Heilung eines Menschen, der blind war und der jetzt wieder sehen kann. Aber wenn wir genau hinschauen, dann merken wir, dass es um viel mehr geht. Und deswegen möchte ich heute, wie in jeder guten Predigt, 7 Punkte mit euch anschauen. So. Der erste Punkt, der Kontext. Jesus hat schon vorher was mit Licht gesagt. Wenn wir in das Kapitel vorher gehen, Johannes 8, Vers 24, da sagt Jesus, ich habe euch gesagt, ihr werdet in euren Sünden sterben, denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, werdet ihr in euren Sünden sterben. Also er provoziert die frommen Leute ganz, ganz extrem. Und die reagieren auch darauf. Und dann kommt dieser eine Satz, auf den er sich nachher auch diese Geschichte bezieht. Moment, da kommt noch ein anderer Satz davor. Jesus sagt zu ihnen, Amen, Amen, ich sage euch, noch ehe Abraham wurde, bin ich. Und ich weiß nicht, wie gut du in deutscher Grammatik bist, aber erstens ist der Satz grammatikalisch natürlich falsch. Also ehe Abraham wurde, bin ich, das passt irgendwie ja nicht zusammen. Und was Jesus da sagt, das ist nicht nur logisch, sondern auch biologisch schlecht möglich. Also ehe Abraham entstanden ist, sagt Jesus, da gab es mich schon. Und es ist vollkommen klar, dass das irgendwie darauf sich bezieht, dass Jesus der Meinung ist, dass er der Sohn Gottes ist, dass er ewig ist. Und das war für die Juden eine total schwierige Geschichte. Außerdem sagt er am Schluss, noch ehe Abraham wurde, bin ich. Und diejenigen von euch, die sich ein bisschen in der Bibel auskennen, die wissen, dass dieses Ich bin da am Ende, das ist was, wo jeder jüdische Gesetzeslehrer Schnappatmung bekommt, weil sich das auf den Gottesnamen bezieht. Auf diesen Namen, der so heilig war, dass die Juden ihn nicht aussprechen wollten. Ich bin, der ich bin, Yahweh. Und Jesus bezieht sich, glaube ich, ganz bewusst darauf. Und er sagt, ehe Abraham wurde, bin ich. Er sagt auch nicht, ich wurde, er sagt, ich bin. Also Jesus stellt hier unglaubliche Behauptungen auf. Und er sagt in diesem Kapitel dann eben auch noch zum ersten Mal diesen Satz, ich bin das Licht der Welt. So, jetzt kommen Sie zu diesem Mann, der da blind gewesen ist. Und die Jünger fragen Jesus jetzt, wer hat gesündigt? Hat dieser Mann selber gesündigt? Logischerweise, wenn er blind geboren wurde, muss diese Sünde dann im Mutterleib passiert sein. Ich weiß nicht, ob uns das logisch irgendwie Sinn macht. Oder haben die Eltern gesündigt? Wer ist verantwortlich dafür, dass dieser Mann blind geboren wurde? Und die Voraussetzung, die sie da quasi mit reinstecken in diese Frage, ist, irgendjemand muss doch verantwortlich sein. Sünde hat doch einen Grund. Irgendjemand muss doch gesündigt haben. Also Entschuldigung, Krankheit hat einen Grund. Irgendjemand muss gesündigt haben. Und da gibt es ja nicht viele Möglichkeiten, entweder die Eltern oder der Mann selber. Und Jesus sagt, nee, niemand hat gesündigt. Jesus sagt, dieser Mann, er sagt nicht, der ist deswegen blind geboren, aber er sagt, an diesem Mann möchte Gott sich verherrlichen. Und wenn Jesus sagt, weder er noch seine Eltern haben gesündigt, dann meinte er damit nicht, dass die jetzt die ersten sündlosen Menschen auf dieser Welt waren, sondern er durchbricht damit quasi diese Voraussetzung, die Jünger da stillschweigend reingepackt haben, nämlich, dass jemand gesündigt haben muss, weil der krank ist. Dass Sünde und Krankheit immer einen Zusammenhang haben muss. Es kann sein, dass Sünde und Krankheit einen Zusammenhang haben. Das Offensichtlichste ist, wenn Schwangere zum Beispiel Drogen nehmen oder so und die Kinder dann geschädigt auf die Welt kommen. Passiert ja leider viel zu oft. Aber es kann auch einen geistlichen Grund haben, dass Menschen tatsächlich sündigen und Gott sie versucht, mit dieser Krankheit zur Besinnung zu bringen. Aber nicht jede Krankheit hat als Hintergrund Sünde. Und wenn du mit Krankheit zu kämpfen hast, dann ist nicht notwendigerweise der Weg, dass du in deinem Leben kramst, wo da die Sünde steckt, die das ausgelöst hat. Sondern vielleicht ist es bei dir auch so, dass Gott sich durch deine Krankheit, sei es nur durch die Heilung oder die Art und Weise, wie du mit dieser Krankheit umgehst, verherrlichen möchte. Okay, da ist eine falsche Folie drin. Dann machen wir da weiter. So, jetzt tut Jesus dieses Wunder. Er macht zunächst mal was ich weiß nicht, wie es dir so ging, als du das gehört oder gelesen hast. Er spuckt auf die Erde. Das ist schon mal in der Öffentlichkeit nicht so wirklich akzeptabel. Und dann nimmt er diese Spucke, und das muss wohl eine ordentliche Menge gewesen sein. Er macht damit einen Teig aus Staub und Spucke und er schmiert diesen Teig auf die Augen des Blinden. Wir haben diese Praxis der Heilung bei uns eigentlich nicht. Also wenn du zu uns kommst, dass wir mit dir beten, dann musst du dir darüber keine Sorgen machen, dass es da hygienisch so zweifelhaft zugeht wie bei Jesus. Also das war schon irgendwie seltsam. Und ich habe mir überlegt, Jesus, warum machst du das so? Aber er macht noch mehr seltsame Sachen. Dann schickt er diesen blinden Mann an den Teich Schiloach und sagt, wasch dich. Also ich muss vielleicht noch was zu diesem Sabbat sagen. Diejenigen, die vielleicht nicht ganz so firm im jüdischen Gesetz sind, die haben sich vielleicht gefragt, was war jetzt da das Problem, dass die Juden hinterher gesagt haben, Jesus hat sich nicht an den Sabbat gehalten. Während des Sabbats war es nicht erlaubt, Arbeit zu tun. Und Kochen und Backen gehört zum Bereich Arbeit. So, wenn Jesus jetzt also einen Teig macht, dann zählt es nach jüdischer, strenger Gesetzesauslegung dazu, dass er gearbeitet hat. Sagst du vielleicht, das ist seltsam? Ich finde auch, das ist seltsam, aber so war die Ansicht damals. Das heißt, Jesus hat damit eigentlich schon den Sabbat übertreten, indem er einen Teig gemacht hat. Dann hat er in der zweiten Sache den Sabbat übertreten. Er hat nämlich am Sabbat geheilt. Also er hat seinen Beruf des Arztes ausgeübt. Und das durfte er auch nicht tun. Er wird an anderer Stelle deswegen auch nochmal angegangen. Und dann schickt er diesen Blinden mit diesem Teig auf den Augen an den Teich Schiloach. Und ich weiß nicht, wie weit der weg war, aber ich kann mir gut vorstellen, dass der Weg von dort, wo der saß, bis zum Teich Schiloach vermutlich länger war als der Weg, den man am Sabbat überhaupt gehen durfte. Denn die Strecke, die war auch festgelegt, wie weit man am Sabbat gehen durfte. Und dann passiert das Wunder, während Jesus nicht da ist. Auch darüber kann man mal nachdenken. Warum will Jesus nicht, dass das Wunder quasi in seiner Gegenwart passiert? Nein, das Wunder passiert irgendwo weit weg und Jesus ist gar nicht dabei. Jesus distanziert sich eigentlich möglichst von diesem Wunder, was da passiert. Alles irgendwie sehr mysteriös, sehr seltsam. Aber das Eigentliche, um was es in diesem Wunder geht, das kommt hinterher. Vierter Punkt. Das Problem. Jetzt kommen die Pharisäer und sagen, eben das, was wir gerade festgestellt haben. Der hat diesen Teig gemacht, der hat geheilt, der Mann ist da gegangen. Der hat den Sabbat nicht respektiert. Und dann sagen sie, dieser Mensch kann nicht von Gott sein, weil er den Sabbat nicht hält. Wer sich nicht an die Gesetze hält, kann nicht im Auftrag Gottes sein. So, ich weiß nicht, wie ihr das so handhabt. Ich weiß auch nicht, wie streng der Sabbat bei euch gehalten wird, beziehungsweise der Sonntag, der Ruhetag. Ich persönlich finde das schon wichtig. Ich habe das versucht, immer für mich irgendwie in einer Form einzuhalten. Bei mir ist es schwierig, weil ich ja sonntags arbeiten muss, aber das haben Krankenschwestern auch. Man sucht sich dann einen anderen freien Tag. Ich denke, das ist nicht das Problem. Aber ich glaube schon, dass es gut ist, diesen Ruhetag zu haben. Das können Schüler genauso tun wie Arbeitstätige. Und man kann das für sich irgendwie schon einrichten. Aber wir hängen dieses Gebot typischerweise eigentlich nicht so hoch. Aber bei den Juden war das was ganz, 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 ganz Heiliges. Und jemand, der den Sabbat nicht hielt, der war bei den führenden Juden einfach unten durch. Und jetzt war für sie klar, na gut, wenn der sich nicht an die Gesetze hält, dann kann er nicht im Auftrag Gottes unterwegs sein. Aber dieser Mann behauptet, dass er geheilt worden ist. Aber geheilt werden kann er ja eigentlich nur durch die Kraft Gottes. Aber nachdem in Jesus nicht die Kraft Gottes wirken kann, ja, was ziehen wir jetzt da für einen Schluss da draußen? Der Schluss, der den Pharisäern damals eingefallen ist, der war ganz einfach, naja, der war halt nicht blind. Der ist gar nicht geheilt worden. Der konnte vorher schon sehen. Vielleicht erinnert ihr euch so ein bisschen, oder erinnert euch diese Geschichte ein bisschen an das, was zum Beispiel beim Tod Jesu passiert ist. Wie, Jesus ist auferstanden? Nee, der war gar nicht tot. Das ist alles bloß Schmu. Da hat man irgendwas drumherum gebaut. Und ich glaube, wir kennen das, dass wenn irgendwelche Dinge passieren, die wir uns nicht erklären können, die nicht in unser Weltbild passen, dann suchen wir uns halt eine alternative Erklärung, die uns das Ganze einfacher macht. Und jetzt wird eine Untersuchung eingeleitet. So, jetzt kommen die Pharisäer und fangen an, Befragungen durchzuführen. Also da wird der Mann erstmal befragt und er erklärt ihnen dann das und dann kommen sie eben auf diesen Schluss. Dann werden die Eltern befragt. Der kann ja nicht wirklich blind gewesen sein. Sagen die Eltern, doch, der war blind, aber wie der gesund geworden ist, das wissen wir nicht und wer das war, wissen wir auch nicht auf gut Deutsch. Und das wird dann auch so, ja auch hier erklärt, die hatten einfach Angst, dass ihnen was passiert, dass sie sozial geächtet werden, dass sie aus der Synagoge ausgeschlossen werden. Und sie drücken sich um eine klare Aussage. Und dann wird der Blinde nochmal befragt. Und das offensichtliche Ergebnis aus dieser Befragung ist, da ist ein Wunder passiert, aber dieses Wunder wird nicht akzeptiert. Die offensichtliche Schlussfolgerung aus dem, was Sie da jetzt durch diese Befragung rausbekommen haben, wird nicht akzeptiert. Und dazu habe ich euch ein Zitat von Sherlock Holmes mitgebracht. Wenn man das Unmögliche ausgeschlossen hat, dann muss das, was übrig bleibt, die Wahrheit sein, egal wie unwahrscheinlich sie auch ist. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Also Sherlock Holmes ist natürlich eine fiktive Person, aber der Satz ist relativ bekannt. So, wir schließen alles aus, was nicht so ist. Und das, was übrig bleibt, muss die Wahrheit sein, egal wie unwahrscheinlich sie ist. Und wenn die Pharisäer sich damals an diesen Satz von Sherlock Holmes gehalten hätten, war natürlich schwer möglich, weil er damals ja, gelebt hat er sowieso nie, aber ihr versteht, was ich meine. So, aber ich habe mir gedacht, ich würde den Satz jetzt gern umdrehen. Ich würde den Satz gern andersrum formulieren. Wenn man die Wahrheit ausgeschlossen hat, dann muss, was übrig bleibt, falsch sein, egal wie wahrscheinlich es dargestellt wird. Und vielleicht kennt ihr das auch. Ich kenne das in verschiedenen Punkten. Ich als in meinem früheren Leben, wissen manche von euch, war ich ja Wissenschaftler. Und da habe ich natürlich auch viel mit der Wissenschaft beschäftigt und mit zum Beispiel mit der Evolution. Und da habe ich festgestellt, es ist auf der einen Seite zwar nicht so einfach, wie es von manchen Christen immer wieder dargestellt wird, aber auf der anderen Seite ist es eben auch so, dass viele Wissenschaftler die Wahrheit von vornherein ausschließen. Sie gehen mit der Prämisse an die Sache ran, es gibt keinen Gott. Und wenn ich die Wahrheit ausschließe, dann ist das, was übrig bleibt, falsch. Und da kann ich tun, was ich will und ich kann das mit Argumenten belegen, wie ich mag. Wenn ich die Wahrheit ausschließe, wird meine Schlussfolgerung immer falsch sein. Wenn ich dir heute eine Rechenaufgabe stelle und ich sage, sag mir, wie viel ist 2 und 2? Du darfst alles sagen, aber nicht 4. Manche von euch, die sagen jetzt, okay, dann sage ich halt Wurzel aus 16, aber ihr versteht, was ich meine. Wenn wir die Wahrheit, wenn wir die richtige Antwort von vornherein ausschließen, dann können wir anstellen, was wir wollen. Wir werden niemals zur Wahrheit kommen. Und die Pharisäer, die haben in ihrer Untersuchung diese Wahrheit von vornherein reingesteckt und sie haben gesagt, also eins wissen wir, dieser Mann ist nicht von Gott. Und jetzt lasst uns das mal ganz objektiv untersuchen. Und wir merken schon, die Untersuchung kann so objektiv sein, wie sie mag. Ich habe eine falsche Voraussetzung reingesteckt. Und das heißt, alle Ergebnisse, die ich rausfinden werde, alle Schlüsse, die ich ziehen kann, so schön ich mir sie male, so sehr ich versuche, die als wahr darzustellen, sie werden nicht die Wahrheit sein. Jetzt kommen wir zu diesem sechsten Punkt. Der Unglaube. Lass uns jetzt ein bisschen genauer anschauen, wie die Pharisäer sich hier verhalten haben. Da riefen die Pharisäer den Mann, der blind gewesen war, zum zweiten Mal und sagten zu ihm, gib Gott die Ehre, wir wissen, dass dieser Mann ein Sünder ist. Und wir merken schon, es geht eigentlich gar nicht darum, die Wahrheit rauszufinden. Diese Leute weigern sich zu glauben. Und zwar, weil das so ist. Sie haben diese Prämisse von vornherein in ihrem Herzen und daran ändert sich auch nichts mehr. Sie haben beschlossen, nicht zu glauben. Und jetzt passiert was, was ich persönlich total interessant finde. Im Gegensatz zu seinen Eltern weiß der Mann, was passiert ist und bezeugt es auch. Deswegen wird es nachher noch ein 6b geben, wo es um den Glauben dieses Mannes geht. Und am Ende, da ziehen die Pharisäer den Schluss, der schon von Anfang an festgestanden hat, auch bevor sie diese Untersuchung angestellt haben, sie entgegnen, du bist ganz und gar in Sünden geboren und du willst uns belehren und sie stießen ihn hinaus. Da ist ein Mann, das ist ein ganz einfacher Mann, der war blind, der konnte eigentlich auch gar keine Schulbildung auch im damaligen, selbst wenn er die Möglichkeit gehabt hätte. Ich glaube, der war total ungebildet, war ein total einfacher Mann. Der hat vermutlich gebettelt. Die meisten Blinden in dieser Zeit hatten gar keine Möglichkeit, sich ihren Lebensunterhalt selbst zu verdienen. Er war total schlecht angesehen. Und die Pharisäer, die sagen jetzt, du willst uns belehren? Immer, wir sind die Checker. Du hast doch keine Ahnung. Und sie werfen ihn aus der Synagoge. Seine Eltern haben diesen Schritt vermieden, weil sie sich um diese klare Aussage herumgedrückt haben, obwohl ich mir vorstellen könnte, dass womöglich sie das sogar waren, die ihren blinden Sohn zum Teich Schiloach begleitet haben. Das wissen wir nicht, aber wäre ja gut möglich. Der muss ja vermutlich jemanden gehabt haben, der ihn da geführt hat. Ich glaube weniger, dass der da allein unterwegs war. Und vermutlich wussten die ganz genau, was da passiert ist. Aber sie haben sich eben nicht getraut, das zu sagen. Und jetzt stellen wir fest, dass in dieser Geschichte, auch bei diesem blinden Mann, eine Entwicklung stattgefunden hat. Vers 11, Das sagt er, als er gefragt wurde, wer war das? Das sagt er, ein Mann, der Jesus heißt. Das sind zunächst mal die äußeren Fakten. Das ist eine historische Person, da ist jemand, der heißt Jesus. Im Vers 17 sagt er dann, als er nochmal gefragt wird, dann sagt er ist ein Prophet. Er ist einer, der im Auftrag Gottes redet. Dann kommt der Vers 33, als er dann nochmal gefragt wird, dann sagt er, naja, also der ist von Gott. Ist doch offensichtlich, der tut Wunder, der muss von Gott sein. Und als er dann schließlich Jesus begegnet, da sagt er, ich glaube, Herr. Und ich finde es so tragisch, der Mann, der blind gewesen war, der hat am Anfang, weiß nicht, was der für ein Bild von Jesus hatte oder für eine Beziehung zu Jesus, aber der hat am Anfang halt auch gesagt, naja, das ist halt ein Mann, der heißt Jesus. Und er entwickelt sich im Laufe dieser Geschichte, die uns da berichtet wird, hin zu diesem Punkt, wo er sagt, ich glaube. Und die Leute, die es eigentlich wissen müssten, die Leute, die die theologische Ausbildung haben, die Leute, die die geistliche Verantwortung für Erfolg haben, diejenigen, die es eigentlich besser wissen müssten, die bleiben auf ihrer Position stehen und die sagen, wir glauben nicht, wir glauben nicht, wir glauben nicht, wir glauben nicht. Und deswegen ist es nicht so furchtbar wichtig, wie sehr du gebildet bist, wie viel du weißt. Wichtig ist, ob du offen bist für das, was Gott in deinem Leben tut. Für das, wie Gott dir begegnet. Ob du bereit bist, dein Weltbild über den Haufen schmeißen zu lassen. Ob du bereit bist, dem zu glauben, was Jesus dir sagt. Und jetzt kommt der siebte und letzte Punkt. Die wahre Blindheit. Im Prinzip haben wir das schon angesprochen, aber diejenigen, die wirklich blind waren, es waren die Pharisäer, es war nicht der Mann. Und so wie es in Johannes 8 darum ging, wo Jesus gesagt hat, ich bin das Licht der Welt, und in Johannes 9 wiederholt er das dann nochmal in diesem Text, den wir gelesen haben, da merken wir schon, es geht eigentlich gar nicht um das körperliche Sehen, sondern es geht um eine geistliche Dimension. Der Mann, der blind gewesen ist, der hat vor allem im Geistlichen die Augen geöffnet bekommen. Vorhin hat er gesagt, Jesus, ein Mann, der Jesus heißt. Am Ende war er an dem Punkt, wo er Jesus als Messias anerkannt hat. Er redet ihn mit Herr an. Auch das ist so ein kleiner Hinweis, dass er Jesus als Gott, als Messias gesehen hat. Und er war bereit, diese Entwicklung zu gehen. Und andere, die sich für sehend hielten, die waren eigentlich blind. Als Jesus hört, dass der Mann aus der Synagoge ausgestoßen wurde, da hat er den Mann nicht allein gelassen. Das finde ich so eine wirklich schöne kleine Perle am Rande dieses Gleichnisses. Jesus sagt nicht, naja, der wird schon irgendwie klarkommen, sondern Jesus geht auf diesen Mann zu und er sucht ihn und er begegnet ihm. Und jetzt tut er das, auf was es eigentlich ankommt. Er sagt, glaubst du an den Menschensohn? So, jetzt habe ich dich gesund gemacht, du kannst wieder sehen, du kannst zwar nicht mehr in der Synagoge am geistlichen, am sozialen Leben teilnehmen, aber du kannst wieder für deinen Lebensunterhalt sorgen, du kannst womöglich arbeiten, du hast eine ganz neue Lebensqualität gefunden. Aber pass mal auf, ich gebe dir noch mehr. Glaubst du an den Menschensohn? Er aber sagte, ich glaube, Herr. Und er warf sich vor ihm nieder. Ich habe jetzt den Vers dazwischen rausgelassen. Ich glaube, Herr. Die wahre Blindheit ist nicht diejenige, die an unseren Augen vorliegt. Der Mann, der körperlich blind war, der ist nicht nur körperlich sehend geworden, der hätte auch körperlich blind bleiben können und trotzdem geistlich sehen können. Aber diejenigen, die eigentlich sehend hätten sein sollen und die von sich selber auch gesagt haben, wir sind sehend. Und ich zeige uns nochmal ganz kurz den Schluss dieses Textes. Wenn ihr blind wärt, letzter Vers, hättet ihr keine Sünde. Aber ihr sagt, wir sehen und darum bleibt eure Sünde. Und da gehe ich jetzt nochmal zu diesem Vers aus Johannes 8, wo es sagt, ihr werdet in euren Sünden sterben, wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin. Jesus sagt, ihr seid blind. Ihr erkennt gar nicht, was hier passiert. Aber ihr sagt, wir sehen. Und deswegen bleibt ihr in euren Sünden. Und das ist eine Entscheidung, vor die Gott jeden von uns stellt. Du kannst für dich selber sagen, bin ich jemand, der sieht, oder bin ich jemand, der blind ist? Habe ich verstanden, was Gott von mir möchte? Oder verschließe ich meine Augen davor? Und es ist mein Wunsch heute, dass wir alle an diesem Punkt sind, wo wir sagen, Jesus, ich möchte, dass du meine geistlichen Augen öffnest. Ich möchte, dass du mir hilfst, diese Welt zu sehen, wie du sie siehst. Und ich möchte vor allem dich sehen, wie du bist. Und an dem Punkt, da dürfen wir gerne unsere persönlichen Bilder, die wir uns von Jesus gemacht haben, auch mal in Frage stellen lassen und Jesus erlauben, uns zu zeigen, wer er wirklich ist. Vielleicht bist du jemand, der Jesus noch gar nicht so wirklich kennt. Dann bist du vielleicht eher wie dieser Blinde, dem die Augen geöffnet werden und du sagst dann, Herr, wer bist du eigentlich? Und Jesus kann sich dir zeigen. Vielleicht bist du aber auch einer, der schon Jahre, Jahrzehnte dabei ist. Vielleicht bist du jemand, der vielleicht so ein bisschen ist wie die Pharisäer. Wir zeigen immer so gern mit den Fingern auf die und wie böse und wie schlecht die sind. Aber eigentlich waren das die Frommen, eigentlich waren das die Guten, wenn du so willst, die all das geglaubt haben, was in der Bibel steht, im Gegensatz zu manchen anderen jüdischen Strömungen. Und vielleicht bist du auch so jemand, der eigentlich alles glaubt, aber der vielleicht an manchen Punkten einfach nicht bereit ist, dem nachzufolgen, was Jesus gesagt hat. Und deswegen fand ich es auch so passend, dass wir vorher dieses Lied gesungen haben, wo wir gesagt haben, ich lege alles ab. Ich lege es vor Jesus hin. Und wenn es vor Jesus Bestand hat und wenn Jesus damit einverstanden ist, dann kann ich es wieder nehmen, dann kann ich es behalten. Aber vielleicht sagt Jesus, du, das ist was, das taugt nichts. Das lassen wir aber lieber bleiben. Jesus möchte sich dir zeigen. Jesus möchte dir zeigen, wo dein Weg hingeht. Und das, was wir tun müssen, ist, unsere Augen aufzumachen oder sie öffnen zu lassen von Jesus. Und zu sehen, was er uns zeigen will. Ich möchte gern zum Schluss noch beten. Herr, ich danke dir, dass du uns diese Geschichte hast du aufschreiben lassen von diesem Mann, der da geheilt wurde. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir in dieser Geschichte auf der richtigen Seite stehen. Dass wir sind wie dieser Mann, der seine Augen öffnen lässt. Der bereit ist, sein Bild von Jesus auch zu ändern. Der bereit ist, dich als denjenigen anzuerkennen, der du wirklich bist. Dass wir nicht solche sind, die mit irgendwelchen vorgefassten Meinungen da dran gehen und letztendlich nicht zu den richtigen Schlussfolgerungen kommen können. Herr, ich möchte dir Platz machen in meinem Leben. Ich möchte dir Platz machen in meinem Herzen. Ich möchte, dass du dein Licht in mich geben kannst und dass ich geistlich sehen kann. Und ich danke dir, Herr, dass ich das jeden Tag neu machen darf. Und so möchte ich dir mein Herz öffnen. Und ich danke dir, Herr, dass du kommst und mich erfüllst mit deinem Licht. Und dass ich dein Licht weitergeben darf an die Menschen in dieser Welt. Und ich wünsche mir so sehr, Herr, dass jeder von uns, der heute Morgen diese Predigt hört hier im Saal oder über YouTube, dass wir solche Menschen werden, die Licht in diese Welt bringen. Und dafür möchten wir dir die Ehre geben.